Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Moritz Klenk. Heute sprechen wir über Gewerkschaften im Wandel, Demokratie unter Druck und die Frage, ob eine Stadt eigentlich neutral sein muss, wenn es um Rechtsextremismus geht. Für diese Themen gibt es sicherlich keinen geeigneten Gast in der Region als Stefan Doll, den Geschäftsführer des DGB Mittelfranken und Vorsitzenden der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion. Herzlich willkommen, Stefan.
Herzlich willkommen. Danke.
Stefan, wir duzen uns, weil ich vor ziemlich genau 10 Jahren während meines Masterstudiums Praktikant beim DGB Mittelfranken war. Ich habe die Zeit noch sehr positiv in Erinnerung, erst recht, sagen wir mal ganz genau eigentlich vor 10 Jahren. Da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, in den Vorbereitungen für den 1. Mai. Wenn du auf die letzten 10 Jahre zurückblickst, was hat sich politisch und gesellschaftlich am stärksten verändert?
Na, wir haben zum einen, wenn wir auf 10 Jahre zurückblicken, sich überlagernde Krisen. Ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer haben ihre Erfahrungen gemacht mit diesen Krisen. Also ich sage nur Corona praktisch und jetzt dann auch das Thema nochmal den Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch den Angriffskrieg auf den Iran mit vielfältigen Folgen. Bei Corona wissen wir alle, dass besonders junge Menschen massiv betroffen hat, dass die nämlich halt nicht ihr Jungsein leben konnten. Schule war nicht möglich, private Kontakte waren nicht möglich, aber natürlich auch für alle Menschen, auch für ältere Menschen ein großes Problem. Ich glaube, da hat sich in der Gesellschaft da was verändert dadurch und dann natürlich die Krisen, die wir jetzt noch haben. Wir kommen einfach aus diesem Krisenmodus nicht raus. Wir haben jetzt wieder sehr steigende Energiepreise. Wir haben steigende Preise in Lebensmitteln und von daher haben wir jetzt aber noch eins drauf, auch die Transformation in der Industrie, aber auch im Dienstleistungsbereich. Der Industriebereich trifft uns besonders, weil wir in der Metropolregion Nürnberg 100.000 Zulieferbetriebe haben für die Automobilindustrie. Und die Veränderungen in der Automobilindustrie treffen uns in der Region dadurch, dass halt viele Arbeitsplätze in Gefahr stehen, unter Druck stehen und es geht darum, neue Produkte, andere Produkte zu produzieren und diese Arbeitsplätze zu erhalten. Das sind gut bezahlte Arbeitsplätze, tarifgebunden und es gibt Menschen Sicherheit und sichere Auskunft und Perspektive und auch den Familien und darum geht es auch, dass man das zukünftig sichert. Ist auch übrigens für die Kommunen sehr wichtig, weil natürlich dadurch auch Steuereinnahmen generiert werden, wenn Menschen tatsächlich vernünftiges Gehalt kriegen und tarifgebunden.
Über einige der Themen werden wir später auch noch mal ausführlicher sprechen, gerade was die Themen Strukturpolitik, aber auch Demokratie unter Druck angeht. Thema Demokratie unter Druck, was gerade aktuell auch ein großes Thema war. Du bist ja, wie gesagt, Vorsitzender der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion. Und erst jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme, vor wenigen Wochen, gab es ein Urteil, dass die Stadt Nürnberg nach diesem Urteil vorerst weiter Teil der Allianz gegen Rechtsextremismus sein darf. Hintergrund war eine Klage, die sich auf das Neutralitätsgebot beruft und die Frage, ob sich der Staat oder in dem Fall die Kommune politisch positionieren darf. Wie würdest du dieses Urteil erstmal einordnen? Ist es erstmal eine Erleichterung oder auch nur ein Zwischenschritt? Weil es wird noch ein finales Urteil dazu aus München geben.
Also zum einen ist es erstmal ein großer Erfolg für die Demokratie und für die wehrhafte Demokratie in ganz Deutschland. Also es geht weit über die Metropolregion und über die Allianz hinaus, weil es um die Grundsatzfrage geht, ob nämlich tatsächlich Kommunen, Gebietskörperschaften sich auch für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen können. Damit für unser Grundgesetz. Und deshalb ist Gericht deutlich bejaht. Und das Gericht hat auch deutlich festgelegt, was der zweite Punkt ist, dass wenn Kommunen in Bündnissen sind. Es gibt ja viele Bündnisse im Bundesgebiet. Wir sind das größte Bündnis übrigens, ist regionale Bündnis, das gibt mit über 500 Mitgliedern und auch auf die gesamte Metropolregion. Also so großes Bündnis gibt es im ganzen Bundesgebiet nicht. Von daher ist es natürlich auch für uns eine sehr wichtige Entscheidung. Also dass tatsächlich, wenn Aussagen der Allianz sind, dass die nicht um 1:1 umzurechnen sind auf die Gebietskörperschaften, auf die Kommunen. Also bleiben wir mal bei dem Stadt Nürnberg, die ist ja beklagt worden, dass sie austreten muss. Also Aussagen der Allianz können nicht der Stadt Nürnberg zugeordnet werden, weil sie ein Mitglied ist von 500. Und was auch nochmal wichtig ist, ja, die Kommunen eben haben, ich habe es ja gesagt, auch tatsächlich den Auftrag, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Von daher ist dieses Urteil für uns ein großer Erfolg. Die Stadt Nürnberg bleibt Mitglied und es ist jetzt eins gemacht worden, ich sage es jetzt einmal tatsächlich aus nicht juristischer Sprache, es sind Leitplanken fürs Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gemacht worden, wo es darum geht, nämlich, dass der Verwaltungsgerichtshof alles, was sozusagen entschieden worden ist in München, wo er die Stadt verloren hat, ist alles für nichtig erklärt worden. Und da sind jetzt Leitplanken aufgestellt worden, unter diesen Bedingungen jetzt das neue Urteil gemacht worden. Darum bin ich sehr, sehr positiv, weil es ist ja vom Gericht in München zum Beispiel unterstellt worden, dass die Stadt Nürnberg sozusagen im Endeffekt maßgebliche Entscheidungen der Allianz beeinflusst oder andersrum ausgedrückt, wir als Allianz oder ich als Allianzvorsitzender eben der verlängerte Arm der Stadt Nürnberg ist und das sind wir nicht. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation mit eben über 500 Mitgliedern und auch in den Entscheidungsgremien, das ist vor Gericht auch nochmal so deutlich gemacht worden, ich war ja vor Gericht auch in Leipzig dabei, dass die Stadt Nürnberg einer von vielen ist und von daher sind wir sehr positiv, wir haben uns sehr gefreut über das Urteil und es bestärkt die Arbeit in der Allianz, dass wir weitermachen und dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir die Feinde der Demokratie gemeinsam mal bekämpfen müssen, weil ich glaube, darum ist dieses Urteil auch so wichtig, dass nämlich die Demokratie noch nie so unter Beschuss war wie seit 1945. Und vielleicht nochmal einen Satz auch dazu, der mich sehr gefreut hat und der macht die Dimension vielleicht nochmal deutlich. Also bei einem Bundesverwaltungsgericht gibt es ja dann auch Vertreter, die die Interessen des Bundes oder auch des Landes vertreten. Und ich zitiere jetzt mal den Vertreter des Bundes, der gesagt hat, wenn man das Gerichtsurteil, das war ja die Vorinstanz vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, so praktisch liest und ernst nimmt und übersetzt, dann würde das bedeuten, dass Gebietskörperschaften auch keine Sportvereine mehr fördern können. Weil nämlich Sportvereine sich auch vielleicht einmal gegen Rassismus äußern etc. Und da würde das der Kommune zugerechnet werden, da dürften sie nicht mehr äußern. Ich sage das Beispiel deswegen und darum fand ich das auch so eindringlich. Das geht weit über die Bündnisse für Demokratie und gegen Rechtsextremismus hinaus. Und es geht grundsätzlich, was für Aufgabe können Kommunen übernehmen. Und darum bin ich sehr, sehr dankbar über das Urteil. Und im Endeffekt muss man sagen, hat dieses Urteil das wieder bestätigt, was nämlich das Verwaltungsgericht in Ansbach schon entschieden hat. Das war die erste Instanz. Und jetzt sozusagen ist das wieder gerade gerückt worden. Und ich bin dem Bundesverwaltungsgericht sehr dankbar für die klaren Aussagen, aber auch den Vertretern des Bundes und des Landes. Und ich finde, es war, und so gibt es ja auch tatsächlich Kommentare auf der ganzen Bundesebene, auch in juristischen Fachzeitschriften, dass es ein wichtiges Urteil war und für uns ein Sieg für die Demokratie.
Wie du schon gesagt hast, es handelt sich hier jetzt auch nicht mehr um einen lokalen Streit, sondern das ging eben schon aufs Bundesverwaltungsgericht. Das Urteil wurde bundesweit wahrgenommen, medial wurde viel im Vorfeld und auch danach darüber berichtet. War das für dich das erste Mal vor dem Bundesverwaltungsgericht und kannst du uns da nochmal mitnehmen? Wie war die Stimmung vor Ort? Sehr angespannt? Kam das Urteil für euch dann eher überraschend oder hattet ihr schon so ein bisschen die Tendenz, dass das Bundesverwaltungsgericht da doch letztendlich ja auch nochmal der Gerichtssprechung aus München widersprechen könnte?
Also ich war tatsächlich noch nie vom Bundesverwaltungsgericht. Das war das erste Mal. Bisher war ich auch sozusagen in meinem Leben nur zweimal vor Gericht. Also das war für mich schon auch eine besondere Situation. Und ich glaube für alle Verantwortlichen der Allianz und auch der Stadt Nürnberg, die dabei waren, wir waren natürlich angespannt. Und ich sag's jetzt einmal so, wir sind auch extra an dem Tag davor angereist, haben uns mit unserem Anwalt, weil das ist auch nochmal wichtig, glaube ich, für die Zuhörerinnen. Also wir haben auch einen Erfolg schon vor der Gerichtsverhandlung gehabt, weil wir eine Beilagung bekommen haben. Ich übersetze das einmal. Also wir waren sozusagen mit als Allianz mit dabei bei dem Gerichtsverfahren eingebunden und konnten damit auch eigene Schriftsätze einreichen und konnten praktisch als Prozessbeteiligter auch agieren. Wir haben uns auch einen juristischen Beistand tatsächlich genommen und wir haben dann auch Schriftsätze eingereicht und diese Beiladung, wie gesagt, war ein erster Erfolg. Ich war bei dieser Verhandlung mit ganz vorne gesessen, das war schon aufregend, wenn man da vor dem Bundesverwaltungsgericht sitzt und natürlich waren wir angespannt. Ich muss sagen, man hat ja manchmal, vielleicht geht es ja einigen Zuhörerinnen auch so, dass man ein wenig so Zweifel an unserem Rechtssystem hat, was in der Demokratie auch dazu gehört. Ich muss sagen, also ich bin aus dieser Verhandlung rausgegangen und muss sagen, wie die ganze Verhandlung gelaufen ist, wie juristisch praktisch das alles abgelaufen ist, Punkt für Punkt abgearbeitet hat. Und da ist wirklich jeder Punkt vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ist abgearbeitet worden und ist für nichtig erklärt worden. Ich muss sagen, es war für mich schon ein erfreuliches Ereignis, dass tatsächlich auch unsere Justiz wehrhaft ist und die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigt. Von daher fand ich dieses Verfahren sehr, sehr spannend und wir hatten dann auch nochmal eine längere Pause. Da ist man natürlich dann auch sehr nervös, bis praktisch das Urteil verkündet wird. Man weiß ja nicht, ob das Urteil verkündet wird. Auch das könnte sein, dass es erst schriftlich versandt wird. Und wir haben tatsächlich, also die Verhandlung hat fast 3 Stunden gedauert und dann haben wir fast 5 Stunden Pause gehabt und dann sitzt man vor Gericht wieder und wartet. Und dann ist tatsächlich sozusagen das Urteil verkündet worden und uns ist tatsächlich allen tatsächlich die Erleichterung sozusagen war riesengroß und die Freude riesengroß und ich denke, wir gehen ganz, ganz positiv gestimmt in die Verhandlung vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und was vielleicht auch nochmal interessant ist. Also Worst Case sozusagen, wenn alles schief laufen würde. Also wir sind als Allianz, weil wir jetzt auch beigeladen sind, haben wir auch die Möglichkeit vom Bundesverfassungsgericht sozusagen auch eine Klage einzureichen. Und wenn, was wir momentan nicht glauben, weil das Bundesverfassungsgericht, wie gesagt, klare Leitplanken gesetzt hat, aber wenn es sozusagen Worst Case so ausgehen würde, wir würden auch fürs Bundesverfassungsgericht ziehen, weil wir als Allianz der Meinung sind, dass das eine grundsätzliche Bedeutung hat für unser Land, nämlich wie wehrhaft wir zukünftig noch sind und ob wir noch gemeinsam, nämlich Zivilgesellschaft und aber auch Gebietskörperschaften, die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen können. Und das gerade auch nochmal, das ist sozusagen, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig in der Stadt der Menschenrechte, wo nämlich die Stadt Nürnberg auch die Lehren aus dem Faschismus gezogen hat. Und wir sitzen jetzt hier an der Straße der Menschenrechte. Dieses Zeichen steht nochmal deutlich, aber es ist auch Verantwortung, dass wir die Demokratie verteidigen und die Menschenrechte.
Es ist ja nicht nur in Nürnberg der Fall, dass die Demokratie unter Druck steht, aber dass vor allem auch rechtsextreme, rechtspopulistische Akteure bundesweit Druck machen und oft auch mit diesem Argument Neutralitätsgebot, der Staat darf sich nicht einmischen, auch Vereine, zivilgesellschaftliche Organisationen, die Mittel bekommen, müssen neutral sein. Wie würdest du das einordnen? Wo verläuft für dich da die Linie oder wie neutral müssen Kommunen, staatliche Akteure aus deiner Sicht sein?
Naja, zum einen ist es völlig richtig, es wird immer wieder gesagt, dieses Thema Neutralität und da muss man Obacht geben, dass wir alle als Demokratinnen nicht in diese Falle kommen. Also Demokratie ist kein neutraler Zustand. Das ist meine erste Antwort drauf. Also Demokratie gilt es immer zu verteidigen und gerade in den Zeiten, wo wir jetzt sind. Also wir sehen an anderen Ländern, wir stehen jetzt zum Beispiel in Ungarn vor wichtigen Wahlen, was praktisch in der Demokratie von innen ausgehöhlt werden kann. Also die Ungarn hat keine ist keine Demokratie mehr. Also weil nämlich die Freiheit und auch die Meinungsfreiheit eingeschränkt worden ist. Und da hat man Meinungsrechte abgebaut, da hat man die Opposition praktisch abgebaut, man hat die Medien zurechtgeschnitten, es ist alles in einer Hand. Also von daher sieht man, das ist nicht irgendwo in einem europäischen Land. Und ich finde, das sollte uns eine Mahnung sein. Also man könnte es an anderen Ländern auch noch machen. In Amerika wird die Demokratie gerade auch fast tageweise abgebaut. Also von daher sieht man, auch demokratischen Staaten, das ist nicht was die nächsten 100 Jahre oder für unsere Kinder und Enkelkinder sind, sondern wir müssen sie verteidigen. Und von daher ist eben Demokratie kein neutraler Zustand. Wenn man das gemeinsam so feststellt und wenn man uns dann noch das Grundgesetz anschaut, die Väter und die wenigen Mütter, es waren ja leider nur 4 des Grundgesetzes, haben ja die Erfahrungen aus dem Faschismus gezogen und haben tatsächlich die wehrhafte Demokratie auch ins Grundgesetz geschrieben, mit verschiedenen Möglichkeiten. Also ich will bloß sagen, es gibt Parteiverbotsverfahren, es gibt die Möglichkeit, das aktive und passive Wahlrecht abzuerkennen, oder es gibt auch die Möglichkeiten, tatsächlich demokratiefeindlichen Parteien die Finanzmittel abzuerkennen und keine mehr zu bekommen, was ja nicht ein unwichtiger Punkt ist, sozusagen, wie wir wissen, weil die Parteienfinanzierung in Deutschland ja ein wichtiger Punkt für Parteien ist. Ist übrigens passiert bei der NPD. Also es geht sowas auch. Um nur einige Punkte zu nennen, es steht auch im Grundgesetz, dass sozusagen wir auch die Verpflichtung haben, nämlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, sowohl der Staat, also da ist auch die Gebietskörperschaft mit gemeint, aber natürlich auch die Zivilgesellschaft, wir alle. Von daher glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir gemeinsam das verteidigen und dieser Angriff, den wir europaweit, weltweit und auch in der Bundesrepublik haben, den müssen wir angehen. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass die Menschen auch aktiv werden, dass die Menschen auch deutlich machen, bis hierher und nicht weiter, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das im Sportverein ist, ob das im Stammtisch ist oder auch, ich sage immer das Beispiel gerne, bei der Familienfeier, wenn die Oma oder der Opa einen 80. hat, das ist immer nicht, das ist spaßbefreit, aber ich glaube, wir sollten als Demokratinnen klare Linie zeigen und klare Kante zeigen, bis hier nicht weiter. Und Menschenfeindlichkeit und Demokratiefeindlichkeit hat nirgends einen Platz, auch nicht bei der Familienfeier zum 80.
Da du Ungarn erwähnt hast, unabgesprochen mache ich nur ganz kurz unsere HörerInnen darauf aufmerksam, dass wir am 23. April eine Veranstaltung um 19.30 Uhr am Bildungszentrum haben, zusammen mit dem Europe Direct aus Nürnberg, zur Besprechung der Lage in Ungarn nach den Wahlen. Am Sonntag sind dort ja Wahlen, wie du erwähnt hast. Es besteht die leise Hoffnung, dass es diesmal doch einen Machtwechsel gibt in dem sehr in den Autoritarismus abgerutschten System in Ungarn. Ob das wirklich klappt mit all den Einschränkungen, den demokratischen, rechtsstaatlichen Einschränkungen, die es in Ungarn gibt und wie sich die Lage nach der Wahl entwickelt, das werden wir am 23. April am Bildungszentrum besprechen. Jetzt aber nochmal zurück zur Allianz gegen Rechtsextremismus. Vielleicht gibt's auch die eine oder andere Person, die uns zuhört und die sich sagt, so ganz genau weiß ich eigentlich gar nicht, worum es sich handelt. 2009 war die Stadt Nürnberg bereits Mitgründerin dieser Allianz gegen Rechtsextremismus. Kannst du uns vielleicht kurz mitnehmen, was macht eigentlich die Allianz gegen Rechtsextremismus und was macht sie eigentlich aus?
Also die Allianz gegen Rechtsextremismus ist, wie du gesagt hast, 2009 gegründet worden. Ich will da die Hörerinnen gerne nochmal mitnehmen. Da war praktisch in Gräfenberg fast schon wöchentlich Aufmärsche, nämlich von Rechtsextremen und Nazis. Und die kleine Gemeinde Gräfenberg war natürlich sozusagen damit total unter Druck. Und da ist die Diskussion auch gewesen in der Metropolregion, ob man nicht bei sowas auch gemeinsam hilft, sich austauscht etc. Also das war so ein Hintergrund, tatsächlich Gräfenberg. Und das hat auch funktioniert, dass tatsächlich Demokratinnen und Demokraten Gräfenberg gemeinsam unterstützt haben. Und das war der Ausgangspunkt für die Allianz gegen Rechtsextremismus. Und wir haben praktisch, dann ist auch eine Satzung gemacht worden, nämlich, dass zum Beispiel im Vorstand eben Vertreter der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft, der Gebietskörperschaften, aber auch der Glaubensgemeinschaften sind. Das zeigt schon mal, wie breit die Allianz ist. Und wir haben auch ein Koordinierungsgremium, wo wir mit dem Vorstand 26 Personen sind. Und wenn man sich die Breite anschaut, der Allianz, ist es so, dass wir wirklich, also von der Jungen Union bis sozusagen zur Linken, haben wir praktisch, um jetzt das politische Spektrum auch ein wenig aufzumachen, sozusagen eine breite Basis, bis dahin auch praktisch, dass wir auch die katholische Kirche haben und Schwulen- und Lesbenorganisationen. Also man sieht, es sind Organisationen, die treffen sich jetzt nicht täglich, aber es gibt den gemeinsamen Nenner und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir die Demokratie verteidigen und dass wir die Menschenrechte verteidigen und dass wir gegen jede Art von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit tatsächlich auftreten. Also gegen Rassismus tatsächlich, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit etc. praktisch sozusagen. Antiziganismus ist da auch ein wichtiges Stichwort. Und da, das ist der gemeinsame Nenner. Also bei allem, was man sonst vielleicht anders glaubt, anders denkt, praktisch oder andere politischen Richtungen ist, dass wir gemeinsam für tatsächlich unsere Freiheit, unsere Demokratie eintreten. Und das ist die Stärke der Allianz. Und wir haben ja in der Vergangenheit viele Großdemonstrationen auch gemacht, mit über tatsächlich 50.000 Teilnehmerinnen in 2 Jahren. Wir machen eben Aktionen, wir machen Bildungsveranstaltungen, wir machen aber auch Veranstaltungen mit Lesungen und wir unterstützen natürlich die Zivilgesellschaft auch und wir versuchen auch tatsächlich uns gegenseitig auch einen Halt zu geben, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, auch die Aufgabe der Allianz. Rechtsextreme versuchen ja immer, Einzelne herauszugreifen und die anzugreifen. Und wir sind sozusagen gemeinsam der Schutz der Demokratie und wir lassen niemand rausgreifen und unterstützen auch, und das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, wenn es Angriffe auf tatsächlich, ob es Personen gewesen sind, Organisationen, dass wir da auch immer unterstützt haben und auch dazu aufgerufen haben, Solidarität zu zeigen. Und das machen wir in der gesamten Metropolregion. Und vielleicht da dazu nochmal, also das ist praktisch fast ganz Nordbayern, also es ist Mittelfranken, es ist im Oberfranken, Teile von Unterfranken, Teile der Oberpfalz und was ganz sozusagen noch überraschend ist, das ist eben, dass es auch noch einen Landkreis außerhalb von Bayern gibt, nämlich der Landkreis Sonneberg, der ja auch ein besonderer Landkreis ist, wo ja nämlich der erste Landrat einer rechtsextremen Partei auch sozusagen eben der Landrat worden ist.
Und das heißt vielleicht das, um das noch abschließend zur Allianz gegen Rechtsextremismus zu sagen, Organisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen, die da auch unter Druck geraten von rechtsextremen Akteuren, die können sich an euch wenden, sich von euch beraten lassen, unterstützen lassen, um ihr Anliegen mit euch zu besprechen.
Ja, genau. Und wir wachsen auch dauernd. Das zeigt auch sozusagen, wie wichtig das ist, die Allianz. Also wir haben seit Gründung einen Mitgliederzuwachs und der ist auch stetig und ist weiter. Und wir nehmen, im Koordinierungsgremium werden neue Mitglieder aufgenommen. Das ist das Gremium laut Satzung und sind auf jeder Tagesordnung, wo wir Sitzungen haben, sind immer neue Mitglieder. Und das finde ich sehr gut. Wir werden mehr, wir werden bunter, wir werden vielfältiger. Und ich glaube, das ist genau die richtige Antwort auf die Angriffe der Demokratiefeinde.
Wer sich auch sehr für die Demokratie engagiert, seid ja auch ihr hier beim DGB, beim Deutschen Gewerkschaftsbund, die Gewerkschaften im Allgemeinen. Trotzdem kann man vielleicht den Eindruck gewinnen, auch für die Gewerkschaften ist vielleicht das gesamtgesellschaftliche Klima nicht das Einfachste. Ich habe mir im Vorfeld noch mal so ein bisschen die Zahlen angeschaut. Nach der Wiedervereinigung waren die Gewerkschaften bei etwas über 11 Millionen Mitgliedern. Stand heute sind so ungefähr 5,4 Millionen Mitglieder, also nicht mehr ganz die Hälfte des Stands von 1990. Etwas weniger als 50% der Beschäftigten sind noch in einem Tarifvertrag beschäftigt. Wie würdest du in diesem Umfeld die Lage der Gewerkschaften bundesweit einordnen?
Also wir haben natürlich das Problem, dass eben diese Krisenüberlagerung nicht dazu führt, dass praktisch sozusagen Gewerkschaften dadurch stärker werden. Das muss man sagen. Und weil das angesprochen worden ist, wir haben natürlich Mitglieder insbesondere im Osten verloren. Wenn wir das jetzt auch über, machen wir mal den 10 Jahre Zeitpunkt, wie wir auch vorhin hatten, Zeitstrahl, weil da sind viele Arbeitsplätze abgebaut worden. So, und es ist leider so, dass wenn Arbeitsplätze abgebaut werden, dass viele Menschen dann auch aus der Not heraus, weil sie halt sparen sozusagen, dann auch aus Gewerkschaften sozusagen austreten. Was wir aber positiv schon haben, wir haben im Jugendbereich tatsächlich immer höhere Zuwächse. Also wir werden jünger und werden vielfältiger. Also die junge Generation stärkt die Gewerkschaften sehr. Das ist sehr das Positive. Und was natürlich auch unsere Stärke sozusagen nochmal ausmachen, ist tatsächlich, wo wir in Betrieben stark sind, wo wir gut organisiert sind. Wir haben ja jetzt gerade auch Betriebsratswahlen, wo wir tatsächlich gewerkschaftlich organisierte Betriebsrätinnen haben, die die Interessen der Beschäftigten mit den Gewerkschaften vertreten. Da sind wir auch stark und das müssen wir ausbauen. Und da ist leider die Politik auch dran schuld, weil der Druck auf Beschäftigte natürlich, das will ich schon in Erinnerung rufen, durch die Hartz-Gesetze gemacht worden ist. Die Angst vor Arbeitslosigkeit führt nicht dazu, dass man sich gewerkschaftlich organisiert und wehrt, sondern ganz im Gegenteil. Das führt zu Angst und führt eher auch, dass man vielleicht auch politisch abdriften kann dazu. Also das ist ein Problem. Und das andere ist natürlich, dass die Politik leider auch bis vor kurzem in Bundesebene noch nichts gemacht hat, dass man nämlich, du hast das angesprochen, die Tarifbindung. Wir hatten vor noch 10 Jahren eine Tarifbindung von 80% und drüber hinaus. Und wir sind inzwischen tatsächlich das Schlusslicht auch mit in Europa. Ich mache mal bloß ein Beispiel. In Österreich, unserem Nachbarland, ist die Tarifbindung 98%. Und wir müssen diese Tarifbindung ausbauen, weil Tarifflucht führt da dazu, dass die Arbeitsbedingungen schlechter werden, dass die Beschäftigten gegeneinander ausgespielt werden. Und wir sind der Meinung sozusagen, dass tatsächlich nicht auf Rücken der Beschäftigten Marktvorteile entstehen dürfen und Wettbewerbsvorteile. Was heißt das jetzt? Wir haben lang dafür gekämpft und das ist das sehr Positive. Es gibt jetzt ein Bundestariftreuegesetz. Das ist inzwischen auch sozusagen durch Kabinett und auch im Bundestag beschlossen. Und dieses Gesetz sozusagen sagt nochmal, dass nämlich Aufträge und Vergaben des Bundes nur noch tatsächlich an tarifgebundene Betriebe. Das heißt, und da bin ich auch dafür, wir alle zahlen Steuern. Wir zahlen aber nicht dafür Steuern, dass der Staat sozusagen Aufträge vergibt, wo tatsächlich Dumpinglohne entstehen. Also da gibt es genügend Beispiele, ja, unter unfassbaren Arbeitsbedingungen. Und das muss sozusagen beendet werden. Da hat der Bund es jetzt gemacht. Und da will ich schon nochmal deutlich sagen, also ich verstehe nicht, warum das Land Bayern, bekanntermaßen ist die CSU mit an der Bundesregierung beteiligt, ja, das einzige Bundesland noch ist, wo es nämlich kein Landestariftreuegesetz gibt. Wir sind da dafür da, ein besseres Arbeitsgesetz. Und wir haben da auch Vorschläge gemacht. Es ist übrigens auch an den Ministerpräsidenten ein Vorschlag rausgegangen, wie sowas tatsächlich gesetztechnisch ausgestaltet werden kann. Selbst das haben wir gemacht. Aber bis heute ist nichts passiert. Und ich würde mir schon wünschen, was sozusagen der Ministerpräsident Markus Söder in Berlin mit unterschreibt, dass er das in München auch umsetzt. Und darum muss ein Tariftreuegesetz sozusagen jetzt kommen und dringend kommen, weil es kann nicht sein, dass in Bayern weiterhin wir mit Steuergeldern Dumpinglöhne bezahlen. Das sind so Beispiele, wo wir tatsächlich uns auch wieder stärken können, wo man auch die Beschäftigten stärken kann. Und den Beschäftigten, und das finde ich auch ganz wichtig, in so unsicheren Zeiten müssen wir ihnen Sicherheit geben. Und das sind zum Beispiel auch die Angriffe, die es gerade aktuell gibt. Wir sind alle zu faul, wir feiern zu viel krank. Ja, praktisch, das sind Angriffe, die sind unterste Schublade und die stimmen auch nicht. Übrigens, die Arbeitsstunden in der Bundesrepublik waren noch nie so hoch wie jetzt. Es wird immer vergessen, dass mehr Frauen in Teilzeitarbeit sind und drum ist pro Person die Arbeitszeit niedriger, aber die Gesamtarbeitszeit ist höher. Wer dafür arbeiten möchte, dass sozusagen die Beschäftigten, und das wollen viele Frauen auch, länger und mehr arbeiten können praktisch, dann muss man halt die Rahmenbedingungen verbessern, zum Beispiel Kinderbetreuung sozusagen ausbauen, ja, man muss ÖPNV ausbauen etc., also dann kann man sozusagen auch da die Arbeitsstunden erhöhen, aber nicht praktisch, wie es so salopp gesagt worden ist, ich muss leider den Ministerpräsidenten nochmal erwähnen, was ist eigentlich das Problem, wenn jeder eine Woche länger arbeitet, also da greift man die Beschäftigten an, die jeden Tag sozusagen das Land am Laufen halten, und das sind Angriffe, die schaden den Beschäftigten. Und das sind auch Angriffe, wo sich Beschäftigte dann von der Demokratie abwenden.
Ich will das Parteipolitische gar nicht bewerten, aber du hast jetzt schon so ein paar Punkte aufgemacht, die ich auch noch ansprechen wollte. Wir hatten ja jetzt zuletzt Debatten über Lifestyle, Teilzeit, über Zahnersatz, über von unterschiedlichen politischen Akteuren die Forderung, die Deutschen müssen eben mehr arbeiten. Wenn jeder eine Stunde mehr arbeitet, dem ist ja nicht geschadet. Du hast auch zuvor erwähnt, die Hartz-Gesetze, die ja jetzt schon über 20 Jahre zurückliegen, aber immer noch nachhallen, die vielleicht auch, die Bewertung überlasse ich anderen, aber die SPD als Volkspartei doch so ein bisschen, wenn man sich die Entwicklung der SPD anschaut, ins Erschüttern gebracht hat. Der SPD-Vorsitzende hat zuletzt auch eine Rede bei der Bertelsmann-Stiftung gehalten, in der er auch sich eher dem Duktus mehr arbeiten, wir müssen große Reformen anpacken, ohne dass ich jetzt genau wüsste, in welche Richtung er damit ganz klar gehen will. Aber man merkt schon, der Wind wird vielleicht etwas rauer für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wie ordnest du dieses Klima ein? Sind das jetzt Reformen? Man muss es ja auch daneben sagen, natürlich ist es so, der Arbeitsmarkt steht unter Druck, das weiß wahrscheinlich keiner besser als ihr. Es sind keine einfachen Verhältnisse, auch teilweise eben auch doch tausende Arbeitsplätze, die dann wieder abgebaut werden. ist das die Richtung von Reformen, wo ihr sagt, da soll es hingehen? Oder wie, welche Art von Reformen stellt ihr euch vor, um dieser Situation auf dem Arbeitsmarkt gerecht werden zu können?
Ja, also zum einen will ich schon nochmal sagen, weil das du angesprochen hast, also das mit der Lifestyle praktisch sozusagen Arbeitszeit, das ist natürlich tatsächlich, es ist auch frauenfeindlich. Das muss man tatsächlich sagen, weil Frauen oft aufgrund der Rahmenbedingungen anders arbeiten können, jetzt zu sagen, weil Frauen sozusagen Lifestyle bevorzugen, eher daheim sind. Also die Frauen praktisch sozusagen sind auch gesellschaftlich immer noch leider die, die am meisten sich um Kinder kümmern, aber auch um Pflege der Eltern kümmern. Und so praktisch mit Frauen umzugehen, das finde ich einfach, passt nicht ins 21. Jahrhundert. Und da würde man wünschen, dass sich einige ihre Worte auch zügeln. Das will ich schon nochmal auch deutlich sagen. Zur SPD will ich auch sagen, ja, wenn die SPD sozusagen so weitermacht, wird sie sich nochmal halbieren. Die Frage ist, wo sie dann landet, weil was die SPD gerade sozusagen auch unter sogenannten Reformen versteht, das verstehen wir nicht drunter. Was meine ich jetzt damit? Also ich muss sagen, ich bin es inzwischen auch leid, dass man dauernd sagt zum Beispiel, nämlich, ja, wir haben überbordende Sozialausgaben, der Sozialstaat können wir uns nochmal leisten. Da werden dann immer Vergleiche gern gemacht, wie viel sind für den Sozialstaat vor 10 Jahren ausgegeben von, sag schönes Beispiel, die Rente unter anderem und was gehen wir jetzt aus? Wenn man die Rente, den Sozialstaat anschaut, ist es ja so, dass der Anteil am Bruttosozialprodukt gleich geblieben ist, in Teilbereichen so gesunken ist. Also wir geben, und ich kann ja nicht eins machen, praktisch sagen, jetzt ist das Bruttosozialprodukt war vor 10 Jahren so und jetzt vergleiche ich das einfach. Ich muss ja mit jetzt vergleichen, weil natürlich hat sich das Bruttosozialprodukt sich weiterentwickelt. Also die Kosten sind eigentlich sozusagen nicht das Problem. Wir müssen aber eins machen, es zukunftsfest machen. Und da gehört natürlich dazu, ich bleibe jetzt einmal praktisch bei der Rente, da geht es einfach auch darum, dass die Versicherungs-, ich bin ja selber auch ehrenamtlich aktiv in der Rentenversicherung, in der Selbstverwaltung, dass wir endlich eins machen, die versicherungsfremden Leistungen sollen tatsächlich alle bezahlen. Wir haben ein Problem, dass nämlich das, was vom Bundeshaushalt an die Rente rübergeht, gar nicht ausreicht für die versicherungsfremden Leistungen. Warum ist das jetzt ein Problem? Für alle Menschen, die nämlich die Sozialversicherung einzahlen, die bezahlen diese Leistungen mit. Wie zum Beispiel Mütterrente praktisch ist jahrelang mitfinanziert worden, die Kosten der deutschen Einheit etc. Da könnte ich jetzt vieles aufzählen, ist da mitfinanziert worden. Alle, die in dem System nicht sind, sei es zum Beispiel Politiker, wo übrigens sozusagen das Altersruhegeld bei Politikerinnen, das würde mir wünschen, dass das auch die Beschäftigten bekommen. Tatsächlich, wer nämlich einmal im Bundestag war, kriegt schon, also eine Amtsperiode von 4 Jahren kriegt schon 1250 Euro. Wenn man dann noch weiterschaut, dann wird es wirklich auch astronomisch. Also ich würde mir mal wünschen, dass alle im Bundestag und Landtag in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Dann wissen sie auch, was es heißt, was sie beschließen. Weil ich glaube, da wissen einige nicht sozusagen, was es heißt. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn zu mir Menschen kommen oder zu uns, die sagen, ich habe 45 Jahre gearbeitet, ja, und jetzt kriege ich eine Rente von 1250 Euro, das kann doch nicht sein. Dann haben sie einen Punkt und der stimmt auch, das kann nicht sein praktisch, weil es ist auch eine Anerkennung von Lebensleistung und die Menschen haben auch eingezahlt in dieses System. Also zum Beispiel versicherungsfremde Leistungen reinnehmen. Dann, dass wir endlich Kapitalerträge mit reinnehmen. Warum ist in diesem Land immer noch so, dass wer arbeitet, höher besteuert wird, als wer Kapitaleinkünfte hat? Und da rede ich noch gar nicht von Steuerflucht. Die müsste man auch schließen, die Löcher. Also ich glaube, wir müssen darüber reden, tatsächlich, wie sozusagen die Einnahmeseite auch verbessert wird und wir es zukunftsfest machen. Und da gibt es ein aktuelles Beispiel. Ich verstehe es nicht. Ja, also die Mineralölkonzerne machen momentan Gewinne wie nochmal was aufgrund, da haben wir vorhin sozusagen mal im Vorgespräch gehabt, Irankrieg, ja. Nämlich machen die Übergewinne. Warum geht das der Bund nicht her und sagt, wir müssen diese Übergewinne abschöpfen? Erstens sozusagen kann man der Allgemeinheit was, außerdem würden dann die Preise auch nicht so explodieren. Die Preise für Benzin, insbesondere auch Diesel, sind in Deutschland die höchsten, praktisch in ganz Europa, die sind mit explodiert. Niederlande liegt noch knapp drüber, aber in allen anderen Ländern ist es niedriger, da kriegen das die Regierungen in den Griff. bei uns nicht. Und da wird diese Übergewinnsteuer. Und das ist nur ein Beispiel, diese Übergewinnsteuer. Es werden immer durch wirtschaftliche Risiken auch Übergewinne mitgenommen. Und wir haben ja auch eins, das muss man auch sagen. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben überlagernde Krisen. Es gibt aber immer dieselben Krisengewinner. Das oberste 10% in diesem Land ist trotz aller Krisen immer reicher geworden und besitzt inzwischen 60% des Vermögens. Wenn wir da nicht endlich rangehen praktisch, wird die Spaltung der Gesellschaft noch mehr und es wird zu weiteren politischen Verwerfungen. Also es gibt tatsächlich Lösungen. Wir sind eins der reichsten Länder der Welt und es geht schlichtweg, ich würde es also deutlich sagen, um eine Verteilungsfrage. Und es geht nicht, weil ich konnte es auch nicht mehr hören, das ist eine Neiddebatte. Nein, ich gönne allen Möglichen, aber schon die Frage ist, braucht jemand den 10. Ferrari oder braucht jemand das fünfte sozusagen Reihenhaussiedlung, die ihn besitzt? Also es vielleicht reichen auch 4. Also von daher glaube ich, es geht nicht um eine Neidebatte, sondern es geht darum, dass tatsächlich Menschen, die auch jahrzehntelang gearbeitet haben, vernünftig in Rente davon leben können. Es geht davon, dass sich alle Menschen tatsächlich ein Gesundheitssystem leisten können, etc. Und das geht auch bei der Pflege, ja. Also es geht auch darum, genau, dass nämlich die Pflege sich auch alle leisten können und nicht, dass sozusagen Pflege zukünftig auch nicht mehr finanzierbar ist. Also von daher geht es darum, wir müssen grundsätzlich die Sozialversicherung zukunftsfest machen. Und wo ich davor warne, weil das ja gern von Konservativen und Erzkonservativen und Neoliberalen gern gesagt wird, alle Länder, wo man sieht, wer Privatisierung gemacht hat, führt tatsächlich ins Gegenteil. Ich will bloß daran erinnern, wir hatten ja auch eine Finanzmarktkrise. In der Finanzmarktkrise ist die Altersversicherung in den USA zusammengebrochen, weil diese ganzen Fonds zusammengebrochen sind. Ich weiß nicht, wie schnell vergesslich immer bei uns auch Politiker und Politikerinnen sind, quer durch alle Parteien. Also schauen wir uns das bitte an. Und übrigens die OECD hat damals nach der Finanzmarktkrise gesagt, dass das deutsche System das sicherste in der Krise war, weil hier sind die Renten übrigens jedes Monat ausgezahlt worden. Das war in anderen Ländern nicht so. Hat man schon wieder vergessen. Jetzt sagt man, es sollen alle Privatvorsorgen. Und da letzter Satz dazu. Wir haben ja in Nürnberg, aber auch in Mittelfranken, auch in den großen Städten einen starken Einzelhandel. Zum Beispiel die Kolleginnen, die im Einzelhandel sind, die wirklich sozusagen nicht tarifgebunden sehr oft sind und die schlechte Arbeitsbedingungen haben und schlechte Bezahlung. Ich frage mich, wie sollen die eigentlich, um bloß ein Beispiel zu nennen, wie sollen die eigentlich noch privat vorsorgen? Die sind froh, wenn sie über die Runden kommen.
Lass uns gleich am besten auf der lokalen, regionalen Ebene bleiben. Wir sitzen hier beim Deutschen Gewerkschaftsbund Mittelfranken, befinden uns gerade hier am Kornmarkt im Gewerkschaftshaus. Als ich reingegangen bin, habe ich auch unten eine Ausstellung zu AEG gesehen. Also Strukturwandel, wie er hier in der Region ja in einem heute kaum mehr vorstellbaren Maße stattgefunden hat, in einer Extremheit kondensiert stattgefunden hat. Wie kann der DGB bei solchen oder wie konnte der DGB da auch wirken, wenn so ein Strukturwandel auf die Region niederschlägt? Was sind da eure Werkzeuge, eure Möglichkeiten, so einem Strukturwandel, ich weiß nicht, ob man sagen kann, entgegenzuwirken, aber ihn vielleicht irgendwo sozialverträglich zu gestalten, zu gucken, dass man da auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Gewerkschaftsmitglieder, die Gesamtheit der Bevölkerung mitnimmt. Was habt ihr da für Möglichkeiten und was sind da eure Ansätze?
Also ich glaube, es geht immer darum, also Strukturwandel hat schon immer gegeben, es geht ihm tatsächlich zu gestalten. Und da stehen wir als Gewerkschaften zur Verfügung und ich glaube, da bringen wir auch viel ein. Bleiben wir mal bei dem Beispiel AEG. Da ist es darum gegangen, erstens mal den Menschen, die jahrzehntelang bei AEG waren, eine Absicherung zu geben. Da ist ein Sozialtarifvertrag durch langen Streik ausgehandelt worden. Das ist ja auch die Ausstellung dazu. Also das ist ein Punkt. Wir sind aber natürlich auch als Gewerkschaften dafür, nämlich zu sagen, wir schaffen Neues. Ja, und wir schaffen sozusagen auch neue Arbeitsplätze. Natürlich machen wir auch eins, dass wir, und das wird auch oft vergessen, dass wir auch verhindern, dass Arbeitsplatzabbau gemacht wird. Also das Trafo-Werk in Nürnberg, das ist glaube ich in ganz Nürnberg und darüber hinaus bekannt, würde es heute nicht mehr geben ohne die IG Metall. Und die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die dafür geköpft haben. Und da können jetzt andere Betriebe auch noch aufzählen. Also wir kämpfen ums Erhalten, wir kämpfen aber auch um Weiterentwicklung und wir kämpfen auch dafür, den Menschen neue Perspektiven zu geben. Und was wir zum Beispiel ja auch gemacht haben bei den ganzen Krisen, wir haben immer praktisch, ob es jetzt Grundig, Quelle war oder AEG, ich will bloß daran erinnern, nach Quelle haben wir als DGB ein Strukturprogramm gefördert, wo es darum gegangen ist, Qualifizierung für Menschen zu machen, die eben unqualifiziert bei der Quelle einen guten Arbeitsplatz haben und ihnen eine Perspektive zu geben, übrigens da auch die ganze Familie mit reinzunehmen, weil es kann nicht sein, dass man praktisch Armut oder Arbeitslosigkeit vererbt. Das ist, glaube ich, da müssen wir ganz Obacht geben praktisch, dass da was passiert. Da muss man immer auch auf die Familie schauen, weil es halt der Unterschied ist, ob praktisch die Familie Arbeitsplatz hat, gut situiert ist oder ob man tatsächlich schlechte Arbeitsplätze hat, schlechte Bezahlung hat oder gar keinen Arbeitsplatz hat. Das ist ein Unterschied für die Chancen. Es ist keine Chancengleichheit für die Kinder. Und da treten wir auch dafür als Gewerkschaften ein. Und wir haben auch eins gemacht, dass wir zum Beispiel, also was in der Fürtherstraße ist, das Wasserstoffzentrum, das ist dadurch auch entstanden. Also nämlich zu sagen, was machen wir eben auch, um Arbeitsplätze für die Zukunft zu generieren, um tatsächlich neue Absiedlungen zu machen. Wir waren immer auch dafür und da haben wir auch das immer gefordert, im Zusammenhang mit anderen natürlich, aber wir haben auch immer gesagt, wir brauchen zum Beispiel auch eine technische Universität, die gibt's jetzt auch. Wir haben auch gefordert, dass man insgesamt auch den Wirtschaftsstandort, Wirtschafts- und Wissensstandort mehr zusammenbringt. Also was meine ich damit? Dass das, was geforscht wird, praktisch auch in den Betrieben umgesetzt werden kann und dass man nicht praktisch forscht und dann wird irgendwo tatsächlich eins gemacht, dass tatsächlich sozusagen die Produkte entstehen und damit die Wertschöpfung Schöpfungskette eben nicht bei uns ist. Ist, glaube ich, ganz wichtig, die bei uns zu halten. Und da gehört Industrie natürlich als wichtiger Punkt dazu. Also das sind sozusagen das Feld, was wir tatsächlich da bereiten. Und ich glaube, da waren wir in der Vergangenheit auch erfolgreich, weil bei allen Krisen, die wir in der Region hatten, waren wir als Gewerkschaften immer dafür auch gestanden, dass man nämlich den Menschen Perspektiven gibt, Optionen gibt. Und da haben wir mit allen Akteuren, sei es egal, wer sozusagen Oberbürgermeister ist, von ob das CSU oder SPD ist in den letzten Jahren oder ob das sozusagen Arbeitsamt ist. Wir haben da sozusagen zusammengearbeitet und ich will auch eins sagen, was die Region auch auszeichnet, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit, wir vertreten unterschiedliche Interessen, aber dass wir auch gemeinsam zum Beispiel mit der IHK und Handwerkskammer auch gegenüber München gemeinsam Interessen vertreten haben, um bestimmte Ansiedlungen hier zu machen und bestimmte Wissenschaft hier auch zum Beispiel zu generieren. Also da ist das, macht den tatsächlich den Standort auch stark und das macht die Region stark. Und ich glaube, da sind wir auch weiter wie in anderen Regionen, weil wir leider die Erfahrung von Strukturwandel eben schon über Jahrzehnte haben.
Du hast uns jetzt schon so ein bisschen Einblick gegeben, auch in deine Expertise zu Strukturpolitik. Vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen einen Einblick geben, wie ist der aktuelle Stand in der Region? Was würdest du sagen, läuft gerade besonders gut? Wo siehst du Problemlagen in der Region, in Nürnberg und in Mittelfranken?
Also ich glaube, was gelungen ist, das ist, dass tatsächlich, dass es neue Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich gegeben hat. Das ist positiv, wobei man da nochmal das schon auch sagen muss. Wir sind ja bloß für Arbeitsplätze und da ist im Dienstleistungsbereich noch Luft nach oben in einigen Bereichen, nämlich, dass es auch gut bezahlte, gute Arbeitsbedingungen nach Tarifvertrag sind. Also da hat es aber eine Entwicklung gegeben. Das andere ist, dass wir tatsächlich jetzt, das ist die große Herausforderung, da sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Ich habe es vorhin angesprochen, die 100.000 Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie, da muss mehr passieren, da muss in die Betriebe mehr passieren, da muss auch sozusagen von den Unternehmen, also es sind einige auf dem Weg, aber andere sind eben noch nicht auf dem Weg. Also ich kann nicht ansagen, ja, solange es praktisch den Verbrenner noch gibt, habe ich noch gutes Geschäft und danach schauen wir. Nein, jetzt muss man sich auf dem Weg machen. Und ich glaube, es ist ja auch noch wichtiger jetzt. Man sieht ja, wir müssen ja raus aus dieser Abhängigkeit, jetzt unabhängig sozusagen von dem Thema, nämlich, also Klimawandel ist ja verharmlosenden, ja, wir haben ja was er an sich fast wöchentlich, wenn man die Nachrichten aufmacht, zeigt, Klimakatastrophen praktisch, dass wir da raus müssen aus den fossilen Brennstoffen. Und wir müssen doch aber auch raus, wenn man sieht, diese Abhängigkeit. Ich meine, es kann doch jetzt jeder sich glücklich schätzen, der ein Elektroauto hat. Das muss sich natürlich leisten können, ist schon klar. Aber wir müssen doch viel mehr da drauf setzen, weil also der fährt, der oder diejenige fährt jetzt gut. Der kann an der Tankstelle lachend vorbeifahren. Also ich habe jetzt letztens in den Nachrichten gehört, es ist eine Tankstelle sogar gewesen im Bundesgebiet, die hat einmal kurzzeitig den Diesel auf 3 Euro gehabt. Ja, so sind wir noch nicht. Ja, und wir haben aber in der Region auch Preise, die sind ein Wahnsinn. Und von daher glaube ich, wir müssen da viel mehr draufsetzen und da braucht es Innovation. Und wir brauchen Produkte in den Betrieben, die da tatsächlich produziert werden und die auch Arbeitsplätze sozusagen schaffen. Und da stehen wir als Gewerkschaften gemeinsam mit unseren Mitglieds, als DGB, mit unseren Mitgliedsgewerkschaften bereit. Und wir müssen aber tatsächlich da mehr machen. Und da kann die Rahmenbedingungen auch verbessert. Also da muss insbesondere auch sozusagen Bundes- und Landespolitik nicht einmal, ich sag's jetzt mal salopp, rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln. Wir müssen einfach mal klar vorgeben, dass wir also auf dem Weg sind und nicht wieder sagen, jetzt setzen wir das wieder aus und machen wieder. Sozusagen, da kann man ja über Jahre diskutieren, aber es muss mal ein klarer Trend sein. Wir wollen praktisch die E-Mobilität und da setzen wir jetzt drauf und tun alles dafür. Das wäre sozusagen aus ökologischen Arbeitsmarktgründen sozusagen Perspektiven absolut wichtig und da muss sozusagen mehr Unterstützung auch nochmal sein und da sind wir natürlich auch gefordert. Wir brauchen nochmal andere Ladeinfrastruktur, ja, wir brauchen Batteriefertigung, das wäre auch, dass wir die in der Region haben. Also da gibt es schon ein paar Punkte, wo wir ansetzen können und gerade auch Ladestruktur. Wir hätten ein paar Betriebe, die da zukünftig sozusagen, die schon in dem Weg sind, aber die da zukünftig noch mehr machen könnten und da muss aber jetzt dann auch ein Schub kommen.
Wir befinden uns jetzt auch gerade wenige Wochen vom Tag der Arbeit, vom 1. Mai. Auch das wahrnehmbar präsent, wenn man bei euch reinkommt. Ich erinnere mich auch da gut zurück an mein Praktikum, an Plakate verteilen, an die ganzen Aktivitäten drumherum. Muss aber auch sagen, bevor ich mein Praktikum hier beim DGB gemacht habe, konnte ich mir gar nicht vorstellen, was für ein Aufwand dahinter steht, was da für eine Planung dahinter steht, so einen 1. Mai zu gestalten. Vielleicht kannst du uns auch da nochmal Einblicke geben. Was bedeutet denn der 1. Mai für die Gewerkschaften und was, sag mal, in welchen Planungshorizonten denkt ihr da, wenn es um den 1. Mai geht?
Also es ist natürlich unser gewerkschaftlicher Kampftag sozusagen. Es ist ein Kampf- und Feiertag. Und wir leben praktisch diesen 1. Mai in der Region sehr gerne und wir sind auch sozusagen sehr kreativ dabei, versuchen immer was Neues und anderes zu machen. Also es gibt dezentrale Veranstaltungen in Mittelfranken an mehreren Orten, aber wir haben in Nürnberg auch die größte Veranstaltung in Bayern. Und wir waren letztes Jahr die drittgrößte im Bundesgebiet. Und wir haben heuer was Besonderes nochmal in Nürnberg. Da bewerben sich immer viele Orte im Bundesgebiet. Wir haben den bundesweiten zentralen 1. Mai. Was heißt jetzt das? Also es kommt praktisch unser Bundesvorsitzende, die Jasmin Fahimi. Und es wird natürlich eine andere Medienaufmerksamkeit. Ja, es wird auf Phoenix Berichterstattung geben, auf BR, ARD, ZDF, in die Privatsender praktisch. In den Printmedien wird es nochmal andere Aufmerksamkeit. Wir werden auch auf dem Platz den anders gestalten nochmal. Wir werden eine größere Bühne haben. Wir werden auch mit Leinwänden arbeiten. Wir werden aber auch am 1. Mai ist es wieder gut, aber wir haben öfters das Thema auch mit der Sonne und wir werden eine Überdachung im vorderen Bereich haben. Also wir werden da sozusagen heuer, gerade weil es der bundesweite 1. Mai ist, tatsächlich da nochmal ganz anders, die haben wir Möglichkeiten, den zu gestalten. Und an diesem 1. Mai spielen natürlich die Themen, die wir jetzt gerade diskutieren, haben eine Rolle. Und unser Hauptthema ist natürlich Arbeitsplätze erhalten, praktisch sozusagen. Das Motto ist auch zuerst unsere Jobs, dann eure Gewinne praktisch sozusagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses Zeichen zu setzen. Und natürlich geht es auch an Sozialabbau und den Angriff auf den Sozialstaat abzuwehren. Und das werden wir auch am 1. Mai sehr deutlich machen. Organisatorisch ist praktisch nach dem 1. Mai immer vor dem 1. Mai. Und von daher ist da immer vieles zu organisieren. Wir werden 6.000 plus x Leute erwarten. Wir haben praktisch verschiedene Essen-Infostände. Wir haben Aktionsmeile. Wir haben auch Infomeile. Und wir haben auch, was ganz wichtig ist, glaube ich, für gerade auch Kinder und Familien, ein sehr umfangreiches Familien- und Kinderprogramm mit Zauberer, mit Kletterwand etc. Also es ist für alle etwas geboten. Also es soll um politisch klare Kante gehen. Es soll aber auch um Feiern gehen. Und es soll auch, wir machen ja dann nach der politischen Diskussion, wir fangen am Aufsichtsplatz um 10 an, ziehen dann durch die Südstadt rein mit Zwischenkundgebung am Hauptbahnhof mit einer Jugendaktion. Also auch ganz wichtig, die Jugend ist da auch sehr präsent. Auch, wir haben auch Wegen auf dem 1. Mai, da gibt es auch einen eigenen Jugendwagen und wir haben sozusagen einen Jugendteil hier auch auf der Bühne. Also auch die Jugend ist da groß vertreten und es wird für alle was dabei sein und wir werden natürlich da politisch Kante zeigen, feiern und wir werden auch eins machen sozusagen, dass wir nämlich klare Anforderungen an die Politik auch haben, sowohl an die Kommunalpolitik, an die Landespolitik, an die Bundespolitik. Und der 1. Mai ist ja der erste Arbeitstag für jeden in der Kommunalpolitik in Bayern, insbesondere für Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin. Es gilt auch für Nürnberg. Auch der neu und wiedergewählte Oberbürgermeister Markus König wird auch da sein und wird auch ein Großwort halten. Also auch die Kirchen werden ein Großwort halten. Und ich werde einen politischen Auftakt nochmal machen, gerade auch nochmal zur kommunalen Strukturpolitik, die Themen, die wir gerade auch hatten, um da nochmal auch klare Forderungen zu senden. Also wird ein sehr, sehr spannender 1. Mai und wir sind schon sehr auch am Rödeln und am Machen. Und wir werden heute auch nochmal sichtbar in die Stadt. Das ist jetzt sozusagen auch der Aufschlag, dass es sichtbar in die Stadt geht. Ein großes Transparent ans Gewerkschaftshaus hängen und dann fängt auch die öffentliche Mobilisierung und Plakatierung an. Also vielleicht sieht ja der eine oder die andere Hörerinnen ein Plakat an der Plakatwand oder vielleicht auch nämlich im öffentlichen Personennahverkehr. Also wir werden überall mobilisieren und Werbung betreiben, weil es ist wichtig, heuer am 1. Mai auf die Straße zu gehen. Es geht um viel, es geht um die Arbeitsplätze, es geht aber auch um die Demokratie und es geht auch um den Sozialstaat.
Und vielleicht anknüpfend, vielleicht hast du das auch schon in Teilen des Gesprächs beantwortet, aber wenn du gerade auf den 1. Mai guckst und wie er sich so im Laufe der Jahre verändert hat, wie würdest du das wahrnehmen? Wäre die Wahrnehmung auch richtig, dass er vielleicht von Teilen der Gesellschaft mittlerweile mehr in so einem, sagen wir mal, in einem, als Freizeitnutzen gesehen wird und dass so diese Bedeutung Tag der Arbeit vielleicht gesamtgesellschaftlich etwas zurückgegangen ist? Oder wie würdest du das einordnen?
Also das muss man sehr unterschiedlich betrachten praktisch. Also in Nürnberg und in den, ich nenne jetzt mal auch in Fürth, Erlangen, Ansbach, aber auch in anderen Städten, wo wir präsent sind tatsächlich, da ist tatsächlich, dass der Zuwachs wieder zugenommen hat die letzten Jahre. Also es ist nicht so, dass er weniger geworden ist. Und von daher ist das schon für die Leute, die kommen. Und natürlich spielt es in den Betrieben auch eine Rolle. Aber es ist ja jetzt auch dann wieder ein Freitag. Und natürlich sagt man dann, ja, es ist verlängertes Wochenende. Also es ist so, dass wir gesamtgesellschaftlich da sicherlich nochmal dran arbeiten, dass die Bedeutung mehr herausgestellt wird. Wir werden da diesen bundesweiten 1. Mai dafür nutzen. Darum können wir auch ganz anders mobilisieren und auch anders werben dafür. Wir wollen das gerade jetzt nochmal in Nürnberg herausstellen. Ich glaube, das war auch eine Entscheidung des Bundesvorstandes, hier in Nürnberg zu machen, weil wir hier gute Bedingungen haben, um das nochmal deutlich zu machen, wie wichtig der 1. Mai ist. Und da werden wir weiterhin dran arbeiten. Es gibt ja viele Diskussionen und das konnte man natürlich jetzt sozusagen nicht verkneifen von, ob das sozusagen von SPD-Bundesregierung oder ob das von der Union ist, von wegen, wir sollen ja mehr arbeiten, haben mehr Vorring und da wird ja dann auch über Feiertage diskutiert. Einige wollen ja zum Beispiel, wie der Verband der Bayerischen Wirtschaft möchte ja gern zum Beispiel auch den Ostermontag abschaffen, den wir jetzt gerade alle gemeinsam hoffentlich genossen haben. Da muss man sich ja immer auf der Zunge zergehen lassen. Also, wir können ja über Feiertage diskutieren, wir können es ja so machen, alle, die zum 1. Mai kommen, die kriegen frei und alle, die nicht kommen, die sollen arbeiten. Ich glaube sozusagen, da hätten wir sehr, sehr großen Zulauf. Ich weiß zwar nicht, ob sozusagen die Arbeitgeber davon begeistert wären, aber ich sozusagen könnte damit gut umgehen. Wir würden allen bestätigen, dass sie hier waren, die kriegen alle die 8 Stunden angerechnet. Das wäre auch eine Möglichkeit sozusagen, um den 1. Mai zu stärken und den Tag nochmal deutlich herauszustellen.
Du bist, wir haben vorhin auch schon über eine Veranstaltung zum Thema Ungarn gesprochen, wollen gar nicht zu viel Werbung für Veranstaltungen am Bildungszentrum machen, aber du bist am 7. Mai bei uns zu Gast beim Zukunftsforum, das im Planetarium stattfinden wird, unter dem Titel Demokratie im Stresstest, was uns in Zeiten von Rechtsruck und Fake News zusammenhält. Also auch so ein bisschen in Themen gehend, die wir schon so ein bisschen am Anfang angesprochen haben, trotzdem da nochmal darauf zurückkommen. Wo steht aus deiner Sicht unsere Demokratie gerade und ist sie gerade aus deiner Sicht unter einem Stresstest?
Also ich würde sozusagen den Stresstest bejahen. Wir sind da sehr unter, also man kann es ja anders formulieren, die sehr unter Druck und die Demokratie ist sehr unter Bedrängnis und unter Gefahr. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, an anderer Stelle, man muss sich vergegenwärtigen, dass wir seit Ende des Faschismus in Deutschland noch nie eins hatten, dass die Demokratie so unter Bedrängnis ist. Wir hatten noch nie eins, dass eine rechtsextreme Partei praktisch in fast allen Länderparlamenten, es im Bundestag ist und in vielen Gebietskörperschaften auch inzwischen in den Räten sitzt. Wir hatten auch noch nie so ein gesellschaftliches Klima wie jetzt praktisch, wo tatsächlich immer mehr nach unten getreten wird. Was meine ich damit? Also man tritt praktisch auf geflüchtete Menschen ein, man tritt auf Menschen Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte ein, man tritt auf Menschen ein, die Arbeitslosen sind. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Klima, was einfach falsch ist und was eher auch eingezahlt wird, tatsächlich bei rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien und Organisationen. Und von daher stehen wir unter Druck tatsächlich. Ich glaube aber, wir haben... Und wenn man sich alle darauf besinnen, auf die Werte, auf die gemeinsamen Werte des Grundgesetzes, auf unsere Demokratie und auf die Menschenrechte, wenn man das gemeinsam macht und wirklich vielleicht auch einzelne Partikularinteressen mal weglässt, sondern wenn das der gemeinsame Nenner ist, haben wir eine große Chance, weil es wird oft vergessen, wir sind noch 80% Demokratinnen und Demokraten, wenn man sich Wahlergebnisse anschaut. Wir sind noch deutlich die Mehrheit, aber wir müssen eins dafür tun, dass wir sozusagen nicht nur die Mehrheit sind, sondern wir müssen die Feinde der Demokratie zurückdrängen und müssen sozusagen eigentlich dafür sorgen, dass sie eben keine Stimmen bekommen und auch keine Finanzierung bekommen und auch sozusagen kein Gehör bekommen. Und das ist eine Aufgabe, die wir alle haben. Und ich finde es sozusagen falsch, wie politische Antworten da momentan auch laufen. Ja, also auch von der Bundesebene, dass man nämlich sagt, das Bundesförderung für Demokratie leben praktisch, dass man das einschränkt, dass man da finanziellen Ressourcen rauszieht, dass man eins macht, dass man sagt sozusagen, ja, man schaut nochmal die Organisationen genauer an, wer kriegt da was, wer kriegt da nichts. Also da auch nochmal sozusagen ein Gesinnungstest macht. Nein, der Punkt ist, ich habe es gesagt, wir müssen doch alle, die der demokratischen Werte verteidigen, gemeinsam da auftreten und wir müssen die auch stützen, weil ich will schon auch sagen, das gehört zu dem Stresstest auch dazu. Wir haben eine Situation, dass Antidemokraten tatsächlich inzwischen Geld haben zur Verfügung, Personal zur Verfügung haben. Da können demokratische zivilgesellschaftliche Organisationen nur träumen praktisch. Also wir sind nicht auf gleichen Augenhöhe, was Finanzausstattung und Personalausstattung betrifft. Ganz im Gegenteil, ja. Also die Allianz zum Beispiel ist eine Organisation, die zu 95% ehrenamtlich betrieben wird, praktisch sozusagen. Und also wenn man dann sieht, was für Ausstattung sozusagen die Demokratiefeinde haben, das ist eigentlich falsch. Wir müssen das umdrehen und wir müssen dafür sorgen, dass die Zivilgesellschaft gestärkt wird. Und darum ist es auch bei Demokratieleben ein völlig falsches Signal und zerstört sozusagen vor Ort dann auch wichtige demokratiefördernde Maßnahmen und Projekte. Und von daher haben wir einen Stresstest, um bei dem Wort zu bleiben, und Angriffe auf die Demokratie. Und ich hoffe, alle Demokratinnen und Demokraten tatsächlich sehen auch, wo die Feinde der Demokratie sind, weil auch das ist ein wenig so eine schon nervige Diskussion, dass wir oft eins haben, dass Demokratinnen und Demokraten auch anfangen, sozusagen so über Hufeisen zu diskutieren. Was ist jetzt Hufeisen? Da wird halt gesagt praktisch, ja, es gibt halt Extreme auf links und auf rechter Seite und dann praktisch sozusagen das gehört zur Demokratie dazu. Also die Gefahr für die Demokratie. Das heißt nicht, dass andere Extremismen auch gibt, aber die Gefahr für die Demokratie, und das sage jetzt ich nicht nur als Vorsitzender der Allianz, sondern das sagt der Verfassungsschutz, ja, dass die Gefahr für die Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung ganz klar von rechts außen kommt. Darauf, auf diesen Nenner sollten wir uns einigen und da gemeinsam auch vorgehen und nicht irgendwelche Scheindiskussionen führen. Das bringt uns nicht weiter, und eingezahlt wird bei den Rechten. Das sieht man in anderen europäischen Ländern auch. Ja, also wenn sozusagen die Demokratinnen und Demokraten nicht zusammenstehen, nicht Politik für die Menschen machen, dann gewinnen die Rechtsextremen. Das sieht man auch in Italien zum Beispiel. Also es ist ja nicht nur Ungarn.
Also diese Themen werden beim Zukunftsforum am 7. Mai ab 19 Uhr auch nochmal ausführlicher besprochen werden. Auch unter anderem Professor Bechtiger von der Uni Stuttgart, ein Demokratieforscher dabei. Agabi wird vertreten sein. Dr. Caroline Lano vom Green Office der TH Nürnberg wird vertreten sein. Also es wird eine spannende Veranstaltung. Eine kleine Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer. Was macht ihr denn?
Ich freue mich auch schon auf die Veranstaltung.
Das freut uns. Was macht ihr denn aber aktuell? Wir haben jetzt auch über vieles Negative gesprochen. Nichtsdestotrotz, also würde ich jetzt auch mal sagen, dass zum Beispiel diese Allianz gegen Rechtsextremismus so ein breites Bündnis ist, dass da würde ich sagen, dass das kann einem ja Hoffnung machen. Was sind so Punkte, die dir trotz einer schwierigen Stimmung die ja überall sicherlich auch wahrnehmbar ist. Aber was sind so Punkte, wo du sagen würdest, das macht dir Hoffnung, das macht dir Mut, dass es trotzdem für die Demokratie, für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung positiv weitergehen kann?
Also, das ist natürlich das Gerichtsurteil ist eins und die Allianz der Zuwachs. Ich will aber auch ein anderes Beispiel sagen. Ja, wir sind ja mitten in den Betriebsratswahlen als DGB mit den Mitgliedsgewerkschaften. In den allermeisten Betrieben haben gewerkschaftliche Listen praktisch gewonnen und das ist sehr positiv. Da haben praktisch nicht sozusagen Listen gewonnen oder Kandidatinnen und Kandidaten, die sonst demokratiefeindlich sind. Also wir sind in der Lage, das auch zu organisieren. Das sieht man in die Betriebe. Das wäre übrigens auch ein schönes Thema nochmal, kann man sicherlich an dem Abend auch diskutieren, nämlich, also wir haben es geschafft in die Betriebe, dass Menschen, die in dem Betrieb arbeiten, dürfen dort wählen. Warum dürfen denn Menschen, die hier leben, die hier arbeiten, die hier Steuern zahlen, nicht auch endlich wählen praktisch? Ja, warum ist das sozusagen abgestuft, ja, dass eben EU-Ausländer eben dürfen bei der Kommunalwahl wählen, Bundestags- und Landtagswahl nicht? Das ist sozusagen, da muss man drüber diskutieren, weil Teilhabe ja ganz wichtiger Punkt ist, dass sich Menschen hier einbringen. Und das ist auch Wertschätzung für Menschen, die hier sind. Aber zurück zu den Positiven, also das ist sehr positiv. Ich glaube, was auch sehr positiv ist bei allem Negativen, es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass bei den Wahlen praktisch ein Durchzug war, wo nämlich die Demokratie, die demokratischen Parteien sozusagen auf breiter Front gegen die Demokratiefeinde verloren haben. Die Demokratiefeinde haben Zuwächse, aber praktisch sozusagen, also ich sag's jetzt einmal so, die AfD ist in keine Stichwahl in Bayern kommen. Also das ist, man muss auch das ist Positives sehen. Und ich bin auch ein Mensch, der immer ist Positives sieht. Ich glaube, wir haben tatsächlich viele Errungenschaften, die wir gemeinsam verteidigen. Und ich glaube, wir haben auch die Chancen in Deutschland. Wir sind ein starkes wirtschaftliches Land bei allen Problemen. Wir haben die Chance, gemeinsam in Europa tatsächlich tatsächlich Arbeitsplätze zu erhalten. Wir haben die Chance, Demokratie zu verteidigen. Und ich glaube, wir müssten gerade aufgrund der weltpolitischen Situation mit Amerika, mit Russland, mit China, wir müssten eigentlich viel mehr auf die europäische Einheit sorgen und sagen, wie können wir Europa gemeinsam weiterbringen und wie verteidigen wir tatsächlich sozusagen auch die Demokratie als europäische Staaten gemeinsam. Das sozusagen, dieses, was wir da geschaffen haben in Europa, das muss ausgebaut werden und das sollte nicht immer kritisiert werden. Also auch das ist ein Punkt, da kann man einiges kritisieren, machen wir als Gewerkschaften auch, da muss was verbessert werden, auch gerade auch was Sozialstaat betrifft, aber der Weg ist das Richtige, nämlich zu sagen, dass wir ein vereintes Europa haben. Also von daher haben wir einige positive Sachen. Und ich will auch sagen, wenn man sich's anschaut, auch in der Kommunalpolitik, in der Stadtpolitik, also die Gewerkschaften haben in der Region mit allen demokratischen Parteien eine gute Zusammenarbeit. Da gibt's auch ein offenes Ohr. Da gibt's auch, das will ich auch sagen, wenn es Probleme gibt, dass Betriebsschließungen sind, dass die demokratischen Parteien bis zum Oberbürgermeister hier auch vertreten. Das, glaube ich, ist so das Punkt. Und das ist, klingt oft ein wenig abgedroschen sozusagen, aber das ist es nicht. Ich glaube, dass wir nämlich gemeinsam da stark sind. Und was mir ganz wichtig ist, gerade in den Zeiten wie diesen, wir können auch Solidarität und das können wir auch gemeinsam, das haben wir alle miteinander bewiesen und darauf sollten wir auch aufbauen und das ist auch die Chance. Manchmal ist sogar Solidarität im Nachbarschaftsbereich mehr ausgeprägt als in der Gesellschaft. Vielleicht können wir das sozusagen auch in der Gesellschaft nochmal mehr ausbauen. Ich glaube, wir haben gute Chancen und wir haben auch Perspektiven, um uns da weiterzuentwickeln und wir sollten uns nicht alle sozusagen Trübsal blasen lassen. Die Demokratie ist eben täglich zu verteidigen, aber wir können es auch und wir werden es auch gemeinsam schaffen.
Lieber Stefan, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlich, ich bedanke mich und ich wünsche den Hörerinnen und Hörern, bleiben Sie aufrecht und gesund.